dann ist eben diese angstfreie Kommunikation extrem wichtig, dass sich Leute trauen, Fragen zu stellen, Unklarheiten zu äußern oder auch ein komisches Bauchgefühl. Manchmal bekommen wir einen Anruf von jemandem, der hinten in der Kabine sitzt und sagt, das hört sich total anders an, als es hier sonst immer klingt, ne? Weil die Tür rauscht irgendwie besonders. Wenn ihr euch die Zeit mal nehmt, als Team bestimmte Kommunikations- und Verhaltensweisen zu reflektieren und wirklich mal nur darüber sprecht und gar nicht über fachliche, medizinische, über Patienten oder so, dass es sich wirklich lohnt, diese Zeit mal zu nehmen, um die eigene Teamkultur selber zu erkennen und dann aktiv in eine andere gewünschte Richtung zu gestalten.
Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Johannes. Schön, dass du dir Zeit nimmst.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Tim und Suse.
Herzlich willkommen.
Magst du dich einmal kurz vorstellen für unsere HörerInnen?
Ja, sehr gerne. Ich bin Johannes, wohne in Hamburg und habe mich eben sehr eingehend mit dem Thema Just Culture beschäftigt. Eine Kultur, wo es um Gerechtigkeit, Vertrauen, psychologische Sicherheit und Lernen geht. Und insbesondere da in der Luftfahrt und jetzt zuletzt auch im Rahmen meines Buches verstärkt im medizinischen Bereich.
Oh, das hört sich sehr, sehr spannend an, vor allem, wenn man an sich selber denkt und denkt, dass man selber ins Krankenhaus kommen könnte oder krank wird und natürlich mit Flugzeugen, dass man da wieder heil und rauf und runter kommt. Wie bist du zu dem Thema gekommen?
Ich habe letztendlich nach der Schule einmal Zivildienst im Krankenhaus gemacht und bin dann in die Luftfahrt gegangen und habe dort eben diese Just Culture nicht nur kennengelernt, sondern auch selber erlebt, weil eben die ganze Organisationskultur, die Arbeitskultur, das Miteinander, wie wir miteinander umgehen, wie wir miteinander kommunizieren, dort eben eine gelebte Kultur ist. Und hat aber immer so ein bisschen weiter die Geschichte in der Medizin verfolgt, auch aufgrund von einer familiären Geschichte. Und mich hat das immer weiter interessiert, weil es ja auch oft diese Parallelen gibt zwischen zwei verschiedenen Hochrisiko- oder Hochzuverlässigkeitsorganisationen, also einmal dem medizinischen Bereich und einmal der Luftfahrt. Und ich hatte das immer so ein bisschen gewundert, dass, ich sag mal, in der Medizin die Fortschritts im Vergleich zur Luftfahrt doch eher etwas bescheiden sind und es da dort, was eben diesen Bereich der Just Culture angeht, nicht so richtig große Fortschritte zu erkennen sind.
Das teile ich, leider. Und mich wundert auch wie dich, dass genau in diesem Bereich, wo ja eigentlich die Menschlichkeit sehr nötig ist oder beziehungsweise dieses Vertrauen und dass ich quasi auch das Vertrauen abgebe als Patient wie auch als Angehöriger, wundert mich das auch immer wieder, wenn ich in diesen Kontext komme und erlebe, dass ich eigentlich da gar nicht vertrauen kann. Also mir fällt das sehr, sehr schwer. Mir persönlich.
Ja, also genau, das ist das eine. Ich glaube, Vertrauen beleuchtet ja so ganz viele Bereiche. Vor dem Hintergrund dieser Just Culture geht es vor allem um das Vertrauen der Mitarbeitenden untereinander, um das Vertrauen in die Teams, um das Vertrauen der Organisation gegenüber. Und dort sind, glaube ich, noch sehr viele Bereiche, die man angehen könnte, sage ich mal, um es vor allem auch den Mitarbeitenden leichter zu machen. Also die Arbeit ist ja komplex und dynamisch genug, sage ich mal, und gleichzeitig führen aber eben noch, ich sag mal, innerorganisatorische und letztendlich auch dysfunktionale Einstellungen, die vielleicht irgendwann mal sinnvoll gewesen sein mögen in der Vergangenheit, eben noch zu weiteren Belastungen. Und das sind eben beispielsweise fehlendes Vertrauen, fehlende Gerechtigkeit, fehlende psychologische Sicherheit. Und das macht es eben den Mitarbeitenden noch schwerer, als die Arbeit sowieso ja schon ist. Vor den ganzen Rahmenbedingungen, die ja sowieso nicht ganz einfach sind.
Merke gerade bei mir, das finde ich ganz lustig, dass ich automatisch davon ausgegangen bin, dass das gespiegelt ist. Also, dass die interne No-Trust-Culture sich automatisch auch auf die Patienten widerspiegelt. Und da bin ich automatisch jetzt von ausgegangen. Also dann, und ich bin jetzt total gespannt, was du erzählst.
Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, wenn das Vertrauen fehlt, wird es auch sehr schwer gegenüber den Patienten vertrauensvoll, sage ich mal, zu sein, vertrauensvoll zu arbeiten, weil und das ist ja bei der Sicherheit genauso. Also die Mitarbeitenden müssen sich sicher fühlen, um für eine gute und sichere Versorgung zu da zu sein, ne? Und sie müssen gerecht behandelt sein, um eine gerechte Behandlung zu ermöglichen. Und deswegen spiegeln sich diese ganzen innerkulturellen Aspekte, ob das nun Vertrauen, psychologische Sicherheit, Gerechtigkeit oder auch andere Faktoren ist, natürlich auch immer auf die Patienten über oder letztendlich weiter.
Jetzt hatte ich eben von dir verstanden, dass du in deiner Rolle als Pilot da sehr gute Erfahrungen schon mit der Just Culture gemacht hast. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Also was ist so besonders an der Rolle Pilot oder vielleicht auch generell an der Luftfahrt?
Ich glaube, dass diese Just Culture sehr bewusst genutzt wird, um eben beispielsweise die Teamkultur an Bord eines Flugzeuges aktiv zu gestalten. Das geht beispielsweise damit los, das hatte die Franziska Kaschub auch schon mal so ein bisschen erwähnt und angerissen, die ja bei euch auch zu Gast gewesen ist, dass ein Briefing eben nicht nur dafür genutzt wird, Fakten, sage ich mal, über den Flug zu präsentieren, sondern wirklich auch eine Atmosphäre aufzubauen, die sehr vertrauensvoll ist, die psychologische Sicherheit fördert, die Menschen und letztendlich das ganze Team dazu einzuladen, Teil dieser ganzen Gruppe zu sein, ihre Beiträge zu würdigen, sie wahrzunehmen und letztendlich ja, wirklich zu ermuntern, sich aktiv bei dieser Flugdurchführung zu beteiligen, sei es mit Fragen, mit Inputs, mit Meldung von Auffälligkeiten oder Sachen, die eben irgendwie etwas seltsam sind. Und dort wird das eben sehr bewusst genutzt und hat ja auch sehr viel, das ganze Thema hat sehr viel mit dem Thema Fehler und unerwünschten Ereignissen zu tun, mit denen wir letztendlich völlig egal, ob in der Luftfahrt, in der Medizin oder in anderen Bereichen, ja irgendwie alle konfrontiert sind. Und da geht es eben immer darum, dass man eben sagt, Fehler passieren. Das ist ganz, ganz selten auf die eine blöde Handlung einer Person zurückzuführen, sondern aufgrund von systemischen Ursachen, die sich eben, die quasi hintereinander liegen, passiert irgendwas und da geht es eben ganz viel darum, Vertrauen und eine gerechte Behandlung dann der Mitarbeitenden, wenn diese einen Fehler ansprechen, weil diese eben in der Regel dafür nicht verantwortlich sind.
Wenn ich jetzt so an Fehler denke und unerwartete Ereignisse und mir gerade so eine Situation im Flugzeug vorstelle, dann kann das ja auch sehr schnell kritisch werden, ne? Also wenn, sag ich so mal, eine große Anzahl von Menschen weit über der Erdoberfläche fliegen, ne, wie gehst du da selber mit dieser Drucksituation um? Also jetzt gerade auch als Pilot, wenn irgendwas Unerwartetes passiert und ich meine, das löst ja wahrscheinlich auch erstmal irgendwas in dir aus, ne?
Genau, also das ist sicherlich einmal, hat das ganz viel mit dem Training zu tun, was wir ja machen und auch bekommen und was letztendlich auch irgendwo vorgeschrieben ist, dass wir eben ganz viele Situationen im Simulator trainieren und letztendlich aufgrund dieser Geschichten darauf gut auch mental vorbereitet sind. Und die andere Geschichte ist eben, dass uns, glaube ich, im Vergleich zu anderen Teams sehr bewusst ist, dass wir selber durchaus Fehler machen und aber im Team, also sei es nun im Cockpit-Team, wo wir ja letztendlich je nach Flugstrecke 2 bis 3 Piloten sind oder eben mit der ganzen Kabinencrew, also dem ganzen Team an Bord, haben wir eben die Ressourcen, um bestmöglich damit umzugehen. Und viele Fehler oder ich sag mal, unerwünschte Ereignisse passieren nicht einfach so, sondern zeichnen sich irgendwie, ich sag mal, so ein bisschen langsam vorher ab. Es gibt ganz, ganz wenige Geschichten, die wirklich so schlagartig passieren, wo man dann eben auch sehr schnell reagieren muss. Aber Es gibt oft schon Anzeichen vorher, dass irgendwas vielleicht nicht so passt oder dass irgendwas nicht stimmt. Und dann ist eben diese angstfreie Kommunikation extrem wichtig, dass sich Leute trauen, Fragen zu stellen, Unklarheiten zu äußern oder auch ein komisches Bauchgefühl. Manchmal bekommen wir einen Anruf von jemandem, der hinten in der Kabine sitzt und sagt, das hört sich total anders an, als es hier sonst immer klingt, ne? Weil die Tür rauscht irgendwie besonders und dann ist das meistens nur irgendeine Dichtung, die nicht ganz, ich sag mal, richtig da im Türrahmen sitzt, aber es ist eben völlig unkritisch, weil die Tür letztendlich dann mit steigender Höhe da reingedrückt wird. Aber das sind einfach schon total wichtige Hinweise, weil wir uns dann einfach verschiedene Systeme schon mal angucken können und so eben ja diese Ressourcen einfach bestmöglich nutzen.
Und wie reagierst du dann, wenn von hinten genau solch ein Anruf kommt?
In der Regel bedanken wir uns für den Anruf und den Hinweis und sagen, dass wir uns das, ich sag mal, jetzt mit der Druckkabine und dem jeweiligen System nochmal angucken und laden dann eben dazu ein, dass entweder wir uns nochmal melden, irgendwie mit einer Rückmeldung, dass wir sagen, wir haben jetzt nichts gesehen oder das und das deutet eventuell auf ein Problem hin. Oder sagen eben oder laden dazu ein, sich einfach in 10 Minuten nochmal zu melden und dann uns nochmal ein Feedback zu geben. Hat es sich irgendwie verändert? Ist der Geräuschpegel anders? Oder ist es genauso wie vor 10 Minuten?
Also es geht dann viel darum, Dinge wirklich anzusprechen, auch wenn man vielleicht denkt, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt überhaupt ansprechen müsste oder so. Also lieber ein paar Dinge zu viel ansprechen, als den Gedanken bei sich zu behalten, sozusagen.
Genau, und das beginnt schon vor dem Flug. Wir haben ja, also man sieht ja immer so das Team, was an Bord ist, im Cockpit, in der Kabine, aber wir haben ja eine Vielzahl an Teams, die diesen Flug schon vorbereiten, sei es die Flugpläne rechnen, sei es die ganze Technikabteilung, die dafür sorgt, dass der Flieger soweit in Ordnung ist oder auch das Catering. Und auch die sind eben dazu eingeladen. Also zum Beispiel der Tanker, der steht ganz oft unten am Flugzeug und betankt das Flugzeug. Seine Aufgabe ist das Betanken dieses Flugzeuges. Aber wenn dem was auffällt, dass beispielsweise am Reifen irgendwas nicht stimmt oder ihm irgendwie am Flügel irgendeine Schraube auffällt, die da locker ist, dann geht das da eben weiter, ne? Dass die sich trauen, uns die Sachen zu sagen, obwohl das jetzt nicht deren, sage ich mal, Verantwortungsbereich oder Zuständigkeitsbereich ist, weil letztendlich haben irgendwie alle Teams, die irgendwie an diesem Flug beteiligt sind, einfach eben eine Verantwortung, dass dieser sicher von A nach B kommt. Und nur wenn alle das wirklich leben, dann können wir eben auch dieses Sicherheitsniveau erreichen, was wir heutzutage erreicht haben.
Ich finde das total faszinierend, was du erzählst, weil ich höre ganz, ganz viel Verantwortung und ich höre ganz, ganz viel Miteinander. Und ich höre vor allem, also ich fand jetzt vor allem sehr, sehr spannend, dass du gesagt hast, du bedankst dich für die Information und du sagst auch, ich verarbeite diese Information und ich gebe dir eine Rückmeldung. Und ich glaube, das sind tatsächlich die Zauberformel für eine gute Fehlerkultur, dass dieses, was häufig so ein Impuls ist, sich zu rechtfertigen oder das abzutun oder es als lästig zu deklarieren oder ist schon nichts oder diese Dinge, dass das natürlich eine Fehlerkultur in eine Richtung lenkt, wo jemand das dann nicht äußert. Und ich frage mich, wie man zu diesem Commitment kommt, dass genau das passiert. Du hast gesagt, Schulungen sind da ein wichtiger Teil. Aber woran würdest du festmachen, dass man das schulen kann?
Also ich glaube, genau, Schulung und vor allem eine sehr frühe Sozialisierung dafür, dass eben Fehler und unerwünschte Ereignisse nicht vermeidbar sind, ne? Und da, wenn wir da jetzt mal auf die Medizin gucken, es ist völlig klar, dass das passiert im dynamischen, komplexen Krankenhaus, was letztendlich auch immer komplexer wird. Jetzt kommt noch eine KI dazu, wir haben weitere technologische Entwicklungen. Und da sind einfach Geschichten, die sind unvorhersehbar. Und die Menschen sind, glaube ich, extrem gut fachlich ausgebildet. Ich meine, das Medizinstudium ist ja eins der längsten und umfangreichsten. Aber so Themen wie Kommunikation und Teamarbeit und so wird eben einfach seltsamerweise kaum, ist seltsamerweise kaum in der Aus- und Weiterbildung irgendwie verankert. Und da beginnt es eben, dass man früh dafür sensibilisiert ist, dass Fehler passieren und eben gemacht werden. Und gleichzeitig sind eben diese Briefings, diese Teambesprechungen in der Medizin ja auch oft als Team-Timeout benannt, total wichtig, dass innerhalb eines bestimmten Teams diese Teamkultur nochmal aktiv gestaltet wird, indem man eben dazu eingeladen wird, sich zu beteiligen, offen zu kommunizieren und eben Sachen direkt und ich sag mal, ohne die Blume vor den Mund zu nehmen, anzusprechen. Und das ist auch im Cockpit total wichtig. Also da sind so viele, ich sag mal, auditive und visuelle Hinweise auf verschiedensten Instrumenten. Da kann man nicht immer alles wahrnehmen oder man übersieht manchmal Sachen. Und dann ist total wichtig, dass man manchmal diesen Hinweis bekommt, eben von dem Kollegen oder der Kollegin, die neben einem sitzt. Hast du das gesehen oder hast du gesehen, wir sind jetzt irgendwie 5 Knoten zu schnell? Und dann sagt man einfach Danke für den Hinweis und kann das korrigieren und hat eben auch diese Möglichkeit zu reagieren. Und dann kommt es eben in der Regel auch gar nicht zu diesem unerwünschten Ereignis, was sich daraus entwickeln könnte.
Jetzt habe ich eben von dir verstanden, in sehr seltenen Fällen kann es auch mal zu unerwünschten Ereignissen kommen, die aus dem Nichts sozusagen kommen, also wo man sehr schnell reagieren, sehr schnell entscheiden muss. Wie hast du dich in deiner Ausbildung oder auch im Simulator, also wie bereitest du dich darauf vor, dass du in solchen Situationen deinen kühlen Kopf bewahren kannst?
Da nutzen wir oft das Konzept des sogenannten Chair Flyings, also dass man sich zu Hause einfach auf einen Stuhl setzt, einen ruhigen Raum sucht und wirklich die Sachen im Kopf einmal durchgeht. Also was würde passieren? Also wenn wir beispielsweise mal einen wirklich zeitkritischen Notfall nehmen, das ist ein Druckverlust in großer Höhe. Und das Allerwichtigste und eigentlich das einzig Zeitkritische ist es, sich die Sauerstoffmaske selber aufzusetzen, weil je nach Flughöhe haben wir eben nur eine sehr kurze Zeit von wenigen Sekunden, bis man sonst an Sauerstoffmangel oder Hypoxie eben nicht mehr handlungsfähig ist. Und dass das passiert und dass der Nebenmann oder die Nebenfrau genau das Gleiche tut, dass du als Team weiter handlungsfähig bleibst oder bist, das ist letztendlich das wirklich Zeitkritische. Und danach kümmert man sich um das System, was gegebenenfalls kaputt gegangen ist, um einen Sinkflug, um Absprachen mit der Flugsicherung, um Absprachen mit der Kabinencrew, weil hinten wird es dann auch sehr, sehr turbulent, sage ich mal. Aber das kann man wirklich im Kopf ganz gut durchspielen, kann so entsprechende Simulator-Trainings vorbereiten und dann fühlt man sich gut und ist wirklich auch, ich sag mal, entspannt und wartet darauf, dass es trotzdem hoffentlich nicht passiert, aber hat jetzt auch keine Angst davor.
Es geht dann sozusagen ins Unterbewusstsein über, dass wenn so eine Situation vorkommt, dass schon quasi so ein Automatismus abläuft und die Maske dann auf die Nase gesetzt wird.
Genau, darum geht es, ne? Dass man quasi so automatische oder bestimmte Handlungen automatisiert und danach eben, ich sag mal, man kann das nicht alles komplett durchdenken, aber dann bleibt man eben sehr handlungsfähig und kann danach eben sehr strukturiert und mit Klarheit weiterarbeiten. Und das hat mich immer gewundert, dass das im medizinischen Bereich irgendwie relativ wenig genutzt wird. Also da gibt es zwar Besprechungen und so, und da wird dann auch mal, ich sag mal, werden mal Besonderheiten hervorgehoben, weil ich sag mal, dass explizit nochmal wirklich auch diese Ressourcen im Team, diese Kommunikation, die Kollaboration auch wirklich angesprochen wird. Wie können wir psychologische Sicherheit stärken? Wie können wir das interpersonelle Vertrauen irgendwie aufbauen? Das wird eben immer noch recht wenig thematisiert. Und dann ist es wenig verwunderlich, sage ich mal, dass die Sicherheitskultur irgendwie wenig Fortschritte macht oder gemacht hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten.
Was mir jetzt gerade in den Kopf kommt, ist, dass das Medizinsystem ja ein sehr hierarchisches ist. Also der Oberarzt hat mehr Recht als der Facharzt und der Facharzt hat mehr Recht als der Assistenzarzt. Und also ich rede jetzt wirklich von Recht haben. Würdest du sagen, dass das tatsächlich in einem Cockpit auch ein Unterschied ist? Oder ist das auch ein hierarchisches oder ist es eher so ein expertenbasiertes Wissen? Also du bist für das Cockpit zuständig, der Steward und die Stewardessen sind für die, ich glaube, Franzi sagte so schön, das Crowd-Management zuständig. Ist das eine Komponente in deiner Hypothese?
Also wir haben immer noch auch ein hierarchisches System, aber ein sehr flaches hierarchisches System. Das war früher auch sehr steil, sage ich mal, dass der Kapitän sehr weit oben stand und schon, ich sag mal, die Meinung des jeweiligen Co-Piloten oder der Co-Pilotin manchmal, ich sag mal, berücksichtigt hat, manchmal aber eben auch wenig ernst genommen hat und die Kabinencrew, sage ich mal, noch viel weiter unten war. Und ich glaube, auch das wurde in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich abgeflacht, weil es eben erkannt wurde, dass eben alle aus diesem Team extrem wichtig sind und dass eben sich die Menschen deutlich mehr trauen, Sachen anzusprechen, wenn die Hierarchie sehr flach ist. Gleichzeitig muss klar sein, auch dem Luftfahrtbundesamt gegenüber oder Behörden gegenüber, wer letztendlich die Gesamtverantwortung trägt. Aber das ist in dem Fall dann der Kapitän und der steht hierarchisch ganz oben, aber es geht dann eben sehr flach weiter, damit eben diese ganzen Ressourcen, die im Team vorhanden sind, die ganzen Erfahrungen, die ganzen Kompetenzen möglichst gut genutzt werden, damit eben dieser letztendlich verantwortliche Kapitän eben bestmöglich unterstützt wird. Und da, wie du schon richtig sagst, ist der Gap oder diese Steps in der Medizin sind teilweise noch sehr steil. Ich glaube, das hat sich auch sehr, sehr abgeflacht. Aber da haben wir noch deutliche Herausforderungen, dass diese Hierarchie eben sowohl in den jeweiligen Berufsgruppen noch relativ steil ist und dann zwischen verschiedenen Berufsgruppen, also beispielsweise Ärzte und Pflege, eben nochmal ein weiteres Thema darstellt. Und das fängt bei uns damit zum Beispiel an, dass man sich in der Regel duzt direkt, weil es sehr viel leichter fällt, Sachen direkt anzusprechen, direkt zu kommunizieren, wenn man per Du ist und nicht erst überlegt, wie spreche ich den jetzt an? Ist das Herr Dr. So und so oder Herr Professor XY? Und da geht es eben einfach los mit, ich bin Johannes und würde euch gerne einladen, dass wir uns duzen, weil es eben einfach nachweislich die Kommunikation erleichtert und die Hierarchie ja, senkt, sage ich mal.
Jetzt wünschte ich, dass wir noch einen Gast hätten, der auch Mediziner ist, ne? Wie der das so sieht. Ich hätte das, ich glaube, so ein Dialog wäre total spannend an der Stelle. Erlebe ich das, also ich finde das genauso erstaunlich, Johannes, wie du, dass man gerade dieses Wissen teilen und dieses auf viele Ressourcen, viele Blickwinkel gucken und quasi viele Kompetenzen reinholen, die ein Mensch gar nicht vereinen kann, dass man das in dem medizinischen Bereich so wenig macht, gleichwohl ich glaube, dass man es bei so Tumorboards macht. Also wo dann ja wirklich so eine Interdisziplinarität auch gewährleistet ist. Und dass es aber im Daily Doing oder in diesen Dingen so recht wenig stattfindet. Hast du irgendwelche Beobachtungen gemacht, wo du das noch weiter dran festmachst?
Meinst du jetzt im medizinischen Bereich auch?
Ja.
Also wie ist da? Also ich würde dir zustimmen, es gibt sicherlich Bereiche, wo das schon sehr, sehr gut funktioniert. Und es gibt eben auch einzelne Teams, wo das sehr stark und aktiv gelebt wird auch, dass man eben sich überlegt hat und eben auch aktiv die Kultur dahingehend gestaltet, dass man sich sehr auf Augenhöhe begegnet. Und aber auch das beginnt wieder damit, mit dieser sich bewusst sein, dass man eben Fehler machen kann, ne? Und auch der beste Chefarzt hat eben trotz seiner vielen Erfahrungen und was er alles gelernt hat in der Aus- und Weiterbildung, besteht immer das Potenzial, dass irgendwas übersehen wird. Und da ist es eben extrem wichtig, dass das eben alles offen angesprochen wird. Aber ich glaube, es wird halt noch sehr, sehr unterschiedlich gehandhabt. Also es gibt, glaube ich, Teams oder auch, wie du genannt hast, die Tumorboards, wo das gut funktioniert. Und dann gibt es eben aber auch, wie du auch gesagt hast, beispielsweise so im Daily Business, wo es eben noch sehr, sehr schwierig ist. Aber es geht, glaube ich, schon in die richtige Richtung. Also beispielsweise Asklepios, die ja einer der größten Krankenhausträger in Deutschland sind, haben jetzt, glaube ich, konzernweit das Duzen eingeführt, was, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, bis zum CEO und Vorstand hochgeht. Und das ist eben auch schon ein Signal, dass man erkannt hat, dass Hierarchien eben in dieser komplexen medizinischen Welt vielleicht nicht mehr so sinnvoll sind, wie sie früher mal gewesen sind.
Wenn du jetzt auf solche Teams oder Umgebung, Arbeitsumgebungen triffst, was würdest du den Menschen mitgeben wollen, wenn du sagst, Ziel sollte doch sein, mehr Vertrauen aufzubauen oder eine höhere psychologische Sicherheit in dem Arbeitskontext möglich zu machen? Was wären so typische Dinge, die du ihnen mitgeben würdest, was sie verändern könnten?
Ich glaube, ganz wichtig ist es erstmal zu betonen, dass man die Kultur, die ist ja immer so ein bisschen ungreifbar, ne? Das ist irgendwie so eine Art, ich sag mal, unsichtbares Betriebssystem, was uns umgibt. Jede Profession hat so eine eigene Kultur, jede Organisation hat eine Kultur, dann hat eine Abteilung oder ein Team nochmal eine ganz eigene Kultur. Und dass man die wirklich aktiv in bestimmte Richtungen gestalten kann, weil wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so wenig greifbar, weil letztendlich sind es ja bestimmte Einstellungen, die zu einem Verhalten führen oder zu einer Kommunikationsweise. Und wir nehmen ganz viel so unbewusst auf, ne? Wenn wir jetzt neu irgendwo in ein Team kommen oder so, wollen wir uns dem ganz schnell anpassen, weil wir dieses Bedürfnis nach Zugehörigkeit haben. Und dass man da, glaube ich, wirklich betont, wenn ihr euch die Zeit mal nehmt, als Team bestimmte Kommunikations- und Verhaltensweisen zu reflektieren und wirklich mal nur darüber sprecht und gar nicht über fachliche, medizinische, über Patienten oder so, dass es sich wirklich lohnt, diese Zeit mal zu nehmen, um die eigene Teamkultur selber zu erkennen und dann aktiv in eine andere gewünschte Richtung zu gestalten. Und da gibt es viele Studien zu. Alle sagen ja immer, wir haben in der Medizin keine Zeit, wir haben keine zeitlichen Ressourcen, keine finanziellen Ressourcen. Wann sollen wir dann die Patienten versorgen? Aber dass es sich wirklich lohnt, sich diese Zeit mal zu nehmen, weil man eben durch effektivere, durch angenehmere Verhaltensweisen sehr viel mehr Zeit dann in der Zukunft spart, ne? Und da geht es dann auch ganz viel um das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, die dass man eben dadurch erheblich steigern kann, ne? Weil die wollen ja gerne diese ganzen, diese drei psychologischen Grundbedürfnisse eben auch erleben, ne? Von Kompetenz, Autonomie, sozialer Zugehörigkeit. Und wir haben immer noch Teamkulturen. Ich glaube schon, dass man Kompetenz immer sehr gut erfahren kann, so im medizinischen Bereich, aber Autonomie und soziale Zugehörigkeit, obwohl die ganze Zeit in Teams zusammengearbeitet wird, da wird es eben schon etwas schwieriger, dass dieses Bedürfnis eben oft nicht erfüllt ist. Und da kann man eben durch aktive Kulturarbeit, durch eine aktive Weiterentwicklung sehr viel erreichen. Und ich glaube, das wäre das Erste, was ich mitgeben wollen würde, weil es eben extrem wichtig ist, das erstmal bewusst zu machen, dass man aktiv in eine bestimmte Richtung gehen kann.
Johannes, du siehst mich jetzt von einem Ort zum anderen grinsen, ne? Ich kenne natürlich auch super gute Ärzte, aber tatsächlich ist das, was mir immer oder das, was mir häufig auffällt, dass die Zugehörigkeit eher dem Stand in der Medizin tatsächlich funktioniert, aber nicht quasi dem Team. Also ein schönes Beispiel ist, du gehst zum Arzt und du hast so zwei, drei, vier Begriffe, die du verwendest, die so einem Patienten nicht zugetraut werden und plötzlich merkst du, dass derjenige dich dann quasi guckt dich dann das erstmalig an und sagt dann, oh, sind Sie vom Fach? Und das wird immer genau so formuliert. Was ich total spannend finde, wenn du das dann bejahst, gibt sich dieses Gespräch plötzlich auf eine ganz andere Ebene. Bei
Ja.
manchen Ärzten nicht. Ich möchte ja jetzt kein Ärztebashing machen.
Ja.
Ich habe auch tatsächlich sofort die Idee gehabt, dass in einer Podcast-Folge wir auf jeden Fall jemanden vom Krankenhaus einladen oder einen Arzt
Ja.
einladen,
Ich kann euch
um
da
dem
noch jemanden empfehlen.
etwas entgegenzusetzen. Und das finde ich total spannend. Vielleicht ist dieses Zugehörigkeitsthema, das hatte ich jetzt gerade so als Aha-Erlebnis, vielleicht auch ein großes Thema, dass dieses ich bin Mediziner oder ich bin ein Chirurg. Ich glaube, in dieser Ärzte-Logik gibt es auch noch mal eine interne Hierarchie, wer da quasi das bessere oder höhere Ansehen hat. Und dass ich das, dass, glaube ich, diese Zugehörigkeit sehr, sehr gut geregelt ist in dem Stand, in dem Fachbereich, in einer Kompetenzart und Weise, aber nicht in einer Verbindung.
Genau, also wie du schon richtig sagst, es gibt noch Unterschiede bei den jeweiligen Fachbereichen, sage ich mal. Und wir wollen ja immer so ein bisschen, man möchte gerne immer einer Gruppe angehörig sein, die sich positiv in einem gewissen Sinne von anderen abhebt, ne? Das ist, glaube ich, das eine Thema und gleichzeitig das andere Thema, was paradoxerweise oft nicht erfüllt ist. Die sind ja kontinuierlich in Teams tätig. Und das ist aber zum Beispiel ein großer Unterschied zur Luftfahrt. Diese Teams sind immer wieder wechselnd. Die haben eine extrem hohe Teamfluidität, würde ich das nennen. Also, dass sich diese Teams, wenn man jetzt beispielsweise auf Station ist, hat man ein bestimmtes Team, dann geht man in den OP, da ist ein anderes Team. Gleichzeitig ruft jemand an und braucht vielleicht eine Rückmeldung oder hat eine Frage, dann ist man telefonisch wiederum mit einem anderen Team verbunden. Und in diesem ganzen Kosmos Krankenhaus ist man ja noch in einem bestimmten Stations- oder Fachbereichsteam und man ist vielleicht im Team der Oberärzte oder im Team der Assistenzärzte. Und obwohl die ganze Zeit in Teams zusammenwirken und tätig sind, lösen die sich permanent auf und bilden sich neu. Und da ist es extrem schwierig, natürlich immer wieder, sage ich mal, aktiv Vertrauen aufzubauen oder auch die psychologische Sicherheit in eine gewünschte Richtung zu lenken. Weil da haben wir es ein bisschen einfacher, wenn wir als Team für einen bestimmten Flug zusammengesetzt werden, dann bleibt dieses Team konstant. Also wir werden quasi definiert oder eingeteilt. Und im Cockpit habe ich nach 12 Stunden Flug immer noch den gleichen Kollegen, die gleiche Kollegin neben mir sitzen und auch die Kabinencrew hinten ist immer noch die gleiche und wird nicht permanent da rausgerissen oder telefonisch irgendwie abgelenkt. Wir brauchen hier nochmal jemanden und wir ziehen dir da noch 2 Leute ab und so. Und deswegen haben wir es, glaube ich, ein bisschen einfacher, diese Briefings oder Besprechungen wirklich explizit zu nehmen, weil das funktioniert im Krankenhaus nicht. Ich kann nicht bei jeder neuen Teamkonstellation sagen, okay, stopp, wir müssen mal kurz erstmal besprechen, wie wollen wir eigentlich miteinander arbeiten und kommunizieren, ne? Und das ist schon eine der wirklich großen Herausforderungen, dass diese Teams sich so oft ändern und so oft man parallel an ganz vielen verschiedenen Teams beteiligt ist.
Hast du eine Idee, wie das angegangen werden könnte? Also was würde helfen? Also ich habe es verstanden, im Flugzeug ist es anders, weil das Team bleibt die ganze Zeit zusammen. Das heißt, ich kann im Team von vornherein einmal kurz aushandeln, wie wollen wir hier miteinander zusammenarbeiten, um diese psychologische Sicherheit herstellen zu können, und dann bleibt es konstant. Es gibt ja auch ein gemeinsames Ziel, wir wollen alle am Zielort gemeinsam heil und lebendig wieder ankommen. Ne, hast du eine Idee, wie das funktionieren kann, wenn sich das ständig ändert?
Die Antwort auf meine Frage sowie viele weitere spannende Impulse rund um das Thema Just Culture bekommst du im zweiten Teil. Wir freuen uns, wenn du wieder mit dabei bist.